was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Und ja, mal sehen, was du uns zu sagen hast. Komm bitte nach vorne. Ich möchte noch kurz für dich beten. Holger, der Herr fülle sich dich mit deiner Kraft, mit deinem Segen, mit seiner Salbung und erfülle dich mit deinem Geist. Amen. Amen. Ja.
So, ich freue mich, hier zu sein. Es geht um ein Thema, was ich total liebe, nämlich um Gebet, um leidenschaftlich beten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Thema. Manchmal denkt man vielleicht, oh, ich könnte mehr beten, kommt vielleicht gleich schlechtes Gewissen oder vielleicht ein gewisser Druck, den man damit hat. Aber das soll es einfach nicht sein, sondern Gott führt uns oder möchte uns, glaube ich, noch intensiver in das hineinführen, was er hat. Und das war jetzt auch so schön im Lobpreis zu sehen, auch dieses Video, dass wir einen großen, allmächtigen und starken Gott haben. Und dass wir wissen dürfen, dass er regiert, auch durch uns, und dass seine Herrschaft und das, was er tun möchte, durch Gebet auf der Erde sichtbar wird. Und das ist der Grund, warum Gott und Jesus uns wirklich auch ins Gebet hineinführen möchte. Und im Alten Testament heißt es schon, das Gebet des Aufrichtigen vermag viel oder das Gebet des Gerechten vermag viel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Gebetserfahrungen sind, ob ihr das erlebt, dass es viel vermag, dass ihr erlebt, dass nicht nur Gott der Allmächtige ist, sondern dass Gott sagt, dass seine Kraft durch uns wirksam ist. Dieser wirkliche Glauben, dass Gottes Allmacht durch uns auf dieser Erde wirksam wird, dass Gott nichts einfach nur so tut von sich aus, sondern dass er durch uns sein Reich baut. Und das ist das, was Jesus immer wieder auch in unser Herz hineinlegen möchte, dass er sein Reich durch uns baut und dass Gott sich entschieden hat, nicht einfach die Dinge von sich aus zu machen, sondern dass er sich entschieden hat, mit uns schwachen, übersensiblen Geschöpfen zusammenzuarbeiten und zu sagen, ich will an eurer Seite meine Allmacht und meine Größe sichtbar machen. Aber oft ist es trotzdem so, dass wir an uns, denn die Vorstellung, wie wir vielleicht uns selber sehen, stehen bleiben und denken, oh, ich kann nur das oder ich kann nur das oder ich kann nur das. Aber eigentlich kommt da erst die Möglichkeiten Gottes so richtig zum Tragen oder zum Vorschein, wenn wir an unsere eigenen menschlichen Grenzen kommen. Und da kommt dann die Kraft des Gebetes wirklich zum Vorschein. Paulus fordert uns schon extrem heraus in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 17. Freut euch alle Zeit. Das ist schon eine große Herausforderung. Betet ohne Unterlass, ist noch eine größere Herausforderung. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Oft fragen wir ja so, was ist der Wille Gottes? Aber eigentlich ist es recht eindeutig, nämlich uns alle Zeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten und in allem Dank zu sagen. Und manchmal denkt man so, macht der Paulus jetzt da einen Witz? Sagt da irgendwas, um uns unter Druck zu bringen? Wie können wir denn alle Zeit beten? Wie können wir denn ohne Unterlass beten? Das ist ein extrem hoher Anspruch, aber ich werde zum Laufe der Predigt das auflösen und zeigen, dass das möglich ist, ohne Unterlass zu beten. Interessant ist auch, dass Jesus in seinen Abschiedsreden diese Wichtigkeit und Dringlichkeit des Gebetes 6-mal wiederholt. Es gibt ja so die 7 Worte am Kreuz, damit habt ihr euch vielleicht schon mal beschäftigt, aber ich weiß nicht, ob euch mit diesen 6 Aufrufen von Jesus, die relativ kurz hintereinander immer ganz prägnant kommen, dieser Aufruf nach Gebet. Und Bedingung ist immer wieder, dass Jesus sagt, bittet in meinem Namen. Und glaubendes Gebet hat immer was mit Vertrauen zu tun. Und Jesus hatte diese innere Gewissheit, dass Gott handeln würde. Und ich lese einfach mal diese ganzen Bibelstellen ab Johannes 14, 12 bis 13. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Das ist schon mal auch eine richtig große Verheißung. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. So, und das ist schon mal eine Verheißung, die ich so richtig in euren Geist hineinsprechen möchte. Diese Wahrheit, dass Jesus sagt, dass wir alles, worum wir ihn in seinem Namen bitten, dass er es tun wird, weil er jetzt beim Vater ist. Also es gibt nichts, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir wissen, wir beten in dem Willen Gottes und wir können die Dinge, die in seinem Wort stehen, dass wir die ausrufen und aussprechen, dass Gott sagt, es gibt nichts, was ich nicht tun kann, wenn ihr in dem Namen Jesu bittet. Johannes 15, Vers 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und auch da steckt diese massive Zusage von Jesus drin. Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch innerlich geht, ob ihr sagt, oh, Hilfe, das habe ich noch nicht erlebt, oder ob ihr sagt, ja Gott, das ist eigentlich Gottes Realität. Das ist Gottes Maßstab, nichts darunter, sondern das ist der Maßstab, wo Gott sagt, das soll erlebbar sein in unserem Leben, dass wenn wir beten um sein Reich, dass Dinge wirklich so geschehen, wie wir sie bitten. Damit nämlich Gott, der Vater, seine Herrlichkeit offenbart wird durch uns. Nämlich durch uns schwache Geschöpfe. Nicht, dass wir die Ehre kriegen, sagen, oh, ich bin jetzt hier der Starke und ich bin eine einflussreiche Persönlichkeit, sondern dass alleine das geschieht durch Gottes Kraft. Noch ein Bibelvers, um da euren Glauben zu stärken. In Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr den Vater in meinem Namen und etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sein mag. Und da ist auch wieder diese Kraft dessen drin. Wir sind erstens dazu bestimmt, Frucht zu tragen. Das ist die gleiche Bibelstelle, die Michael vorgelesen hat aus Galater 5. Manchmal lesen wir so eine Bibelstelle und denken so, oh Gott, jetzt hat Gott auch noch so einen extrem hohen Anspruch von, ich muss freundlich sein, ich muss gütig sein, ich muss auch noch beherrscht sein und sanftmütig noch sein. Aber da steht, wer im Geist wandelt, der wird diese Dinge, einfach automatisch wird der Heilige Geist diese Dinge in uns hervorbringen. Und das ist genau dieselbe Bibelstelle. Wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn wir Beziehung mit Jesus haben, wenn wir Beziehung mit dem Vater haben, dann sind wir dazu bestimmt, Frucht zu tragen. Und das ist nicht, was ich, kein Apfelbaum dieser Welt sagt, oh, ich muss Frucht hervorbringen. Oh, ist das anstrengend, aber eigentlich wollte ich ja lieber Kirschen hervorbringen. Nein, es passiert einfach, weil die Bienen ihr Werk tun, weil die Sonne ihr Werk tut, weil das Wasser ihr Werk. Es kommt einfach und genau so ist das ein Automatismus, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir Zeit und Beziehung mit Gott haben, dass Frucht in uns hervorgeht. Und eine Frucht ist auch erhörliches Gebet. Johannes 16, 23 bis 24, wieder diese Zusage, diese Dringlichkeit von Jesus an die Jünger. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nicht in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Oder auch in Epheser 3, Vers 20, Jesus vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Das ist noch so eine Ergänzung. Aber auch da wieder diese Kraft dieser Zusage, Gott sagt, alles wird euch gegeben. Und ich kann euch nur in Anführungszeichen ermutigen, lest mal diese Bibelstellen, also nicht nur einmal, sondern meditiert darüber, bis diese Bibelstellen in eurem Herzen eine Realität werden. Weil so lest ihr sie vielleicht und sagt, naja, paar große Gläubige, die Heidi Baker vielleicht, bei der passiert das, bei einem Johannes Hartl vielleicht passiert das, bei einem Bill Johnson vielleicht passiert das, aber es ist eine Realität für jedes Kind Gottes. Und wenn wir wollen, dass das Wort Gottes eine Realität wird, ist es wichtig, dass wir das essen, dass wir das lesen, dass wir das meditieren und dass wir immer wieder sagen, Gott, Jesus, das ist deine Realität. Und immer wieder, kennt ihr das bestimmt auch, wir fangen an zu beten, vielleicht für was Großes und es passiert nicht und ganz schnell kommt dieser Gedanke, naja, vielleicht doch nicht Gottes Wille. Und oft geben wir zu früh bei Dingen auf, wo Gott eigentlich sagt, ich möchte, dass das ist der Wille für diese Gemeinde, das ist der Wille für euer Leben. Aber dass wir lernen, daran festzuhalten, was Jesus selbst sagt, dass wir alles bitten dürfen in seinem Namen. Oder nochmal Johannes 16, Vers 26 bis 27. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also Gott hat uns lieb. Und Gott möchte, wie gesagt, diese Bibelstelle, die in Matthäus 6, Vers 33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zugetan werden. So, ich merke in meinem Leben, Gebet war immer ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Ich habe nichts in meinem Leben hingekriegt ohne Gebet. Ganz viele Situationen, weil ich von mir aus eigentlich, also nicht nur eigentlich, mögen vielleicht manche nicht mehr so erkennen, sehr schwach bin und in meinem Leben sehr unsicher war, sehr zurückhaltend. So, und ganz viele Dinge in unserem Leben bei Claudia und mir sind dadurch immer wieder passiert, weil Gott hat uns immer wieder ins Gebet geführt und uns gelehrt zu beten. Es sind nicht einfach so Dinge passiert, weil ich halt eine starke Persönlichkeit bin oder weil es so leicht ist, sondern Gott hat mich in ganz, ganz vielen Dingen immer wieder gelehrt zu beten und Gott zu suchen. Und ich glaube, Gott möchte diese Kraft, die in dem Gebet steckt, möchte er uns neu in uns hervorbringen. Und Gott lehrt uns eben der Bibelstelle auch von Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe erst gelernt, Dinge des Wortes Gottes für mich selbst auszubeten. Das ist das, was im Epheserbrief beschrieben wird, dass Gott unseren inneren Menschen stärken möchte. Dass ich immer wieder gesagt habe, okay Gott, das ist dein Wort, das ist die Realität, so fühle ich mich gerade, aber das ist dein Wort, da habe ich ja auch schon öfters bei euch drüber auch gesprochen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie sich das angepasst hat, wie sich meine Persönlichkeit oder mein Sein oder meine verkorkste Vergangenheit, wie sich das dem angepasst hat, was Gottes Realität ist. Nicht, weil ich das selber aus mir heraus produzieren musste, sondern weil Gott gesagt hat, er schenkt mir eine neue Identität in sich selbst. So habe ich nicht gesagt, oh, ich bin ja so ungerecht und ich bin ja so ungeduldig, sondern gesagt, Gott, du sagst, eine Frucht des Geistes ist Geduld. Und so bete ich dann immer wieder aus, Gott, in mir ist durch Jesus Geduld. Ich bin durch Jesus gerecht. Ich bin durch Jesus heilig. Ich bin durch Jesus eine neue Schöpfung. Und dadurch hat sich dieser Glaube entwickelt, immer in dieser Zeit mit Gott. Aber jetzt merke ich, kommt nochmal so ein Punkt, wo ich plötzlich durch war mit mir selbst, in Anführungszeichen, wo ich gedacht habe, okay, und was bete ich jetzt? Natürlich habe ich immer wieder auch für mein Umfeld gebetet, für meine Arbeit gebetet, für Gemeinde gebetet, für verschiedene Situationen. Aber ich merke, dass Gott mich nochmal tiefer in diese Realität hineinführt, zu sagen, Gott, wenn ich Gott mit dir rede, wenn ich mit dir Dinge bespreche, glaube ich, dass sich die Umstände ändern werden. Da glaube ich, dass sich auch Kollegen verändern werden. Da glaube ich, dass sich das Umfeld verändern wird, dass wirklich dein Reich gebaut wird. Jemand hat es auch gebetet vorhin, dieser Sehnsucht Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wie viel beten wir für so eine Bibelstelle? Wie viel beten wir wirklich dafür, dass Gott seinen Geist hier in dieser Gegend oder noch in Frankfurt ausgießen wird? Ich merke, wie viel ich für mich selber und meine Anliegen bete, aber Jesus möchte das umdrehen, eben dieses Beten in seinem Namen, sagen, Gott, welche Sehnsucht ist in mir, wirklich für die Verlorenen zu beten, für meine Nachbarn? Oft betet man, geht mir jedenfalls so, betet man einmal, betet man zweimal und dann mal wieder nicht. Aber diese Sehnsucht, dieses innere Rufen nach dem, wo Dinge sich dann wirklich verändern. Gebet ist, wie gesagt, gibt es verschiedene Aspekte von eben stille Zeit, von Gebet an sich, von Fürbitte, von Anbetung. Mir ist wichtig bei diesem Begriff, dass es erstmal diese Zeit mit Gott ist. Gebet ist Zeit mit Gott. Gebet ist Beziehung mit Gott. Und umso mehr ich in der Gegenwart Gottes verbringe, umso mehr ich im Gebet Gott in seiner Majestät und in seiner Größe anschaue, umso mehr Glaube entwickelt sich in mir, dass er wirklich Gott und König ist, so wie wir das in diesem Video gesehen haben. Das war so glaubensstärkend zu sehen. Gott, Jesus ist der Allmächtige und der Starke. Das geschieht aber nur, wenn ich wirklich Zeit mit Gott verbringe, dass dieser Glaube in mir da ist. In Markus heißt es, dass Jesus sagt, wenn ihr den Glauben habt, könnt ihr zu diesem Berg sprechen, hebt dich hinfort und werft dich ins Meer. Und da heißt es, habt den Glauben Gottes. Da geht es nicht um, manchmal denken wir so, oh, mein Glaube ist so klein, aber wir sollen uns einklinken in diesen Glauben, den Jesus selbst hat. Und Jesus sagt, dass wir uns zurückziehen sollen in Matthäus 6, Vers 5 bis 15, dass wir uns in diese Kammer, in diese Verborgenheit zurückziehen sollen, um dort im Verborgenen mit dem Vater zusammen sein zu dürfen. Anschließend lehrt er die Jünger das Vaterunser. Und die Jünger haben genauso wie wir immer diese Frage gehabt, Jesus, lehre uns beten. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass immer wieder auch dieser Impuls kommt, nach Gebet, nach dieser Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist dieser Punkt, wo es wichtig ist, dass wir uns zurückziehen, auch in die Verborgenheit. Wie ihr ja vielleicht wisst, Claudia und ich leiten die Gebetshausinitiative Frankfurt. Und bevor das angefangen hat, wir hatten immer diese Sehnsucht nach Gebet. Wir waren ja ein Jahr in Amerika, dort haben wir so 24/7 Gebet kennengelernt. In einer Gemeinde hatten wir so einen Gebetsturm. Das war sogar so, als ein kleines Zeugnis, wir haben da einmal einen Hurricane erlebt, da wird es einem schon ein bisschen anders. Der war, wo wir gewohnt haben, ein bisschen entfernt, aber der ist genau in diese Gemeinde eingeschlagen, wo wir eine Woche vorher gewesen sind. Und der Hurricane war so massiv, dass der Gebetsturm sozusagen zur Hälfte abgerissen worden ist und währenddessen haben Leute gebetet. Und das Einzige, was noch übrig geblieben ist, war das Kreuz und ein Bild von einer betenden Frau und eben die beiden Frauen, die zu dieser Zeit gerade gebetet haben. Und die ganze der restliche Gemeinde, sozusagen das Gebäude, das war weggefegt. So, und da haben wir irgendwie gesehen, wow, wie kraftvoll Gebet ist. Und da dachte ich noch, oh Gott, wie kriegt man das hin, rund um die Uhr zu beten? Das war zwar ein Wunsch in mir, aber ich dachte, oh, das ist viel zu groß und viel zu schwer. Und auch als Gemeinde hatten wir immer diesen Wunsch zu sagen, oh, wir wollen gerne einen Raum haben, wo wir rund um die Uhr beten können. Der Riedberg ist relativ teuer und das hat nie so richtig geklappt. Immer wieder haben wir dafür gebetet, bis Gott irgendwann gesagt hat, Holger, du denkst zu klein, wenn du nur so einen Raum für eure Gemeinde willst. Ich will, dass wir die ganze Stadt haben. So, und dann haben wir angefangen, nicht nur auf dem Riedberg zu suchen, sondern haben wir einen Raum in Heddernheim gefunden, der ist relativ nah, Frankfurt-Riedberg dran, da haben wir dann schon mal einen Raum gefunden. Aber bevor das war, haben wir gesagt, bei uns zu Hause, wir richten einen Raum ein, der ist diese verborgene Kammer, das ist unser Gebetsraum. Da steht mein Cello, da steht mein Klavier und Gitarre. Claudia hat sich inzwischen Schlagzeug gekauft. Das ist sozusagen unser Raum, der nur für Gott ist. Gut, da übernachten manchmal auch Gäste, große Ehre. Aber das ist eigentlich nur mal dieser Ort, wo wir uns immer bewusst sagen, dieser Raum, der ist für Gott. Wir hatten auch im Wohnzimmer so ein Mini-Altar, in Anführungszeichen, uns immer wieder daran zu erinnern, es ist wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Wo immer dieser Rückzugsort ist, sich zurückzuziehen. So, sich zurückzuziehen. Und gerade auch dieser Gebetsraum, das ist so eine Möglichkeit, sich im Alltag zurückzuziehen, wo es einem vielleicht schwerfällt, zu Hause, weil einfach vielleicht die Kinder rumwuseln, weil man gerade in dem Moment, wo man beten will, sieht, wo irgendwelche Staubflocken rumliegen. Und dann muss man plötzlich putzen, wo man sonst nie Lust dazu hat. Also diese Ablenkung wirklich wegzutun. Also dieses, wo man sagt, ich will mich zurückziehen ins Gebet. Eine jüdische Weisheit sagt, Gebet ist der Augenblick, wenn die Erde den Himmel küsst. Und ich finde, das ist ein schöner Ausdruck, weil genau in diesem Moment berühren wir Gottes Größe, diese Größe und Kraft dessen, worüber wir gesungen haben. Und dass dieser Glaube stärker wird zu wissen, Gott kann alles. Und das ist dieser Glaube, der entsteht von diesen Verheißungen, wo Jesus gesagt hat, wir glauben, dass wenn wir bitten, dass alles geschehen kann. Oder Gebet ist auch Schwung des Herzens, weil das Herz schwingt sich auf zu Gott. Johannes Hartl sagt, Gebet ist Kunst. Und das Wort Kunst kommt von Können. Es nützt nichts, wenn wir etwas über Gebet wissen, sondern es muss eingeübt werden. Und ich glaube, wenn ihr vielleicht zurückguckt, wie ihr vielleicht vor 5 Jahren oder letztes Jahr noch gebetet habt, dass Gebet ein Prozess ist, wo wir immer mehr lernen, wie man betet, wie man auch mit Autorität betet. Gebet ist die Sehnsucht, mit Gott zusammen zu sein. Und da lerne ich dann auch, was dran ist. Manchmal ist Reden dran, manchmal ist dieses Proklamative dran, was ich sehr liebe, einfach Wort Gottes auszusprechen, weil ich da weiß, da bete ich das, was Gott selber sagt. Da bete ich nicht meine eigenen Worte. Und manchmal überlege ich mir, ob das auch gemeint ist, was Gott sagt. Plappert nicht wie die Heiden. Manchmal, glaube ich, machen wir zu viel Worte aus einer Unsicherheit heraus, weil wir nämlich aus einem Geist, aus so einem Waisenhausgeist beten und denken müssen, oh, ich muss jetzt Gott überzeugen, weil wir eigentlich diese 6 Bibelstellen, die Jesus sagt, dass wir bitten dürfen, woran wir wollen, und es wird uns gegeben, eigentlich nicht glauben. Und dann denkt man vielleicht so menschlich, umso mehr Worte ich mache, umso mehr überzeuge ich jemanden, und irgendwann sagt er halt, okay, jetzt will ich meine Ruhe haben, dann sage ich halt ja. Aber wenn wir diese Autorität haben als geliebte Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes, dann weiß ich, dann habe ich Autorität und dann kann ich sprechen und es geschieht, weil wir dieses Schöpferische in dem Wort Gottes, in dem Gebet haben. Und das ist Gebet, das Gebet schöpferisches Wort Gottes ist, und ich spreche Dinge in Existenz durch das Gebet, die eben nicht da sind. Und oft kommt ja, dass dann die Widerstände kommen. Ich sage, nein, ich gehe durch diese Widerstände durch und bete weiter, weil ich glaube, Gott möchte wirklich etwas tun. Gebet ist immer als allererstes Kommunikation. Aber wie gesagt, manchmal ist auch wichtig, stille zu sein, einfach zu hören. Der Martin Schleske kennen vielleicht manche vom Namen her, ein Geigenbauer, von dem ich mein Cello habe, hat auch 2 wunderschöne Bücher geschrieben, jetzt zum Beispiel ein neues, das heißt Herztöne, wo es wirklich geht, um auf das Herz zu hören. Und er schreibt, es ist wichtig, dass unsere Ohren zur Ruhe kommen, dass sie still werden. Und im Gebet, das erlebt ihr vielleicht auch, ist es manchmal so, gerade wenn wir ruhig werden, unsere Seele erstmal anfängt zu reden, weil sie endlich mal Raum hat, reden zu dürfen. Und es ist wichtig, dass wir vielleicht unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken erstmal auch diesen Raum geben. Und plötzlich darf man merken, wie auch unsere Seele, unser Herz ruhig wird und still wird. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott redet. Ich fand das heute auch im Lobpreis, dieser Moment, wo der Wolfgang so ein bisschen mit seiner Gitarre gespielt hat, war so ein ganz intensiver Moment dieser Ruhe und dieser Stille Gottes da. So ein ganz sanfter Moment, aber trotzdem ein sehr kraftvoller Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das auch empfunden habt, wo ich gedacht habe, Gott ist da mit seiner Kraft und mit seiner Majestät und mit seiner Königlichkeit. Und manchmal spüre ich so, dass ich denke, so Gott, jetzt noch ein bisschen was, und irgendwas passiert im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Bisher spüre ich das nur in meinem Geist, aber wir haben auch im Gebetshaustreffen immer wieder so einen Moment, ich denke so, jetzt gleich kommt Gott mit Donner oder mit Feuer und so. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, Gott ist so kraftvoll da. Und das passiert manchmal, oder passiert, wenn wir manchmal auch ruhig sind und sagen, Gott, mach du. Nicht dieses Hyperaktive von uns, wo wir, ich habe manchmal das Gefühl so, oh, ich muss Gott dann doch von irgendwas überzeugen. Nein, Gott ist da und Gott möchte die Dinge, die sein Wille sind, durch mich tun. Wirkliches Gebet kommt von den Lippen derer, die allein auf die himmlischen Dinge ausgerichtet sind. Zinzendorf zum Beispiel hat gesagt, ich habe nur eine Passion, und das ist Jesus, Jesus allein. Und so ist es im Gebet als allererstes wichtig, dass wir uns immer auf die Herrlichkeit und Majestät Gottes ausrichten, weil nur dann kann ich glaubend beten. Wenn ich auf meine Umstände gucke oder auf meine eigenen Möglichkeiten, dann habe ich kein Glaube, weil da sehe ich ja, wie ich scheitere. Und deswegen ist es wichtig, und bei dem einen geht es vielleicht schneller, sich auf Gottes Größe und Kraft einzustellen, bei dem anderen dauert es etwas länger. Und unser Gebet sollte immer diese innigste Verbindung mit Gott sein. Diese ständig mit dem Geliebten in Verbindung sein zu können. Und Gebet ist ein Sein in Jesus, auch ein Zitat von Johannes Hartl. Oder Gebet heißt, mit dem Herzen sehen. Und ein Teil von Gebet, da gibt es viele Aspekte und eigentlich müsste ich nochmal wiederkommen, vielleicht habt ihr ja doch nochmal Zeit, einen freien Termin, dann würde ich nochmal dieses Jahr wiederkommen und den zweiten Teil machen, weil ich gestern gemerkt habe, bei meiner Vorbereitung habe ich eigentlich nur die Einleitung gemacht und das ist mein eigentliches Thema, wäre heute wahrscheinlich zu lang, weil sonst wird der Mittagsbraten trocken. Ist nämlich diese Gebet, diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht in seiner Nähe zu sein. Und der David drückt das im Psalm 42 und im Psalm 63 total toll und intensiv aus. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Habt ihr schon mal das so gebetet, dass ihr von der Arbeit nach Hause kommt und sagt, Gott, ich halte es kaum noch aus, die letzte Stunde hier zu arbeiten, weil ich will jetzt in deine Gegenwart kommen. Diese Sehnsucht, wo man es kaum aushält, sagen, Gott, jetzt alle Termine, alles, was ich eigentlich noch vorhabe, das ist mir lästig, ich will einfach nur noch in deine Gegenwart kommen. Diese Sehnsucht, die David da beschreibt und die möchte Gott uns geben. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht, denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Und das passiert ja auch, vielleicht hört ihr das nicht wortwörtlich, aber das ist das, was die Welt ausstrahlt an Botschaft. Wo ist denn euer Gott? Wo ist denn die Kraft der Kirche, des Spotten? Wo ist dann das Lebendige? Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich im Jordanland, am Hermann, am Mitzerberg. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser. All deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Bei Tag schenkt der Herr seine Huld. Ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hohn der Bedränger, denn sie rufen mir ständig zu. Wo ist nun dein Gott? Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Und das ist diese Sehnsucht, die David ausdrückt nach dem lebendigen Gott. Diese Sehnsucht wie nach Wasser. Und das ist, glaube ich, das, was Gott neu auch schenken möchte im Gebet. Wie intensiv beten wir um Anliegen, wenn es um uns selbst geht? Relativ viel. Aber Gott möchte, glaube ich, das umformen, dass wir anfangen, so zu beten für die Verlorenen. Ich weiß nicht, ob ihr Geschichten kennt von Leuten wie John Haidt zum Beispiel, der als Beter da war und der gebetet hat, bis wirklich die Seelen zum Glauben gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob es er war oder ein anderer, der gesagt hat, okay, erstmal pro Tag eine Person, ich bete, und hat er nur gebetet und ist auf die Straße gegangen, wenn Gott ihn geschickt hat, und dann hat er eine Person getroffen und die hat er dann zum Glauben geführt und das hat er, glaube ich, ein Jahr durchgezogen und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt zwei pro Tag. So, aber diese Sehnsucht, diese Leidenschaft im Gebet zu sagen, Gott, wir beten hier für diese Region, dass die Worte, die Gott ausgesprochen hat, dass sie wirklich Realität werden. Und Gott will es, aber es braucht diese Vorbereitung im Gebet. Es braucht die Vorbereitung in unseren Herzen, dann zu sagen, Gott, mein Herz schreit danach, dass mein Nachbar, dass der wirklich zum Glauben kommt. Und dann sagen, Gott, immer wieder da hineinzugehen und zu beten. Und in diesem Psalm kommt eben auch diese Sehnsucht eines Menschen zum Ausdruck, der ohne Gott nicht leben kann, der diese große Nähe Gottes sucht. Und gerade diese Passage, dass die Tiefe ruft, wird ja im Korintherbrief nochmal aufgegriffen, dass nur der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforschen kann. Und das ist ein so starkes Gebet in letzter Zeit bei mir, dass ich sage, Gott, erforsche die, oder Heiliger Geist, offenbare mir die Dinge, die du erforscht hast in den Tiefen Gottes, offenbar mir diese Dinge in meinem Geist, in meinem Herz. Ich möchte mehr von dieser Größe und von dieser Stärke Gottes sehen und erleben. Ich will nicht bei meinem kleinen Denken und begrenzten frommen Kästchen bleiben und das, was ich vielleicht ein bisschen erfahren habe, sondern Gott, da ist noch so viel mehr, was du offenbaren möchtest. Und es ist interessant, umso mehr wir Hunger nach Gott haben, umso größer wird der Hunger. Das ist der einzige Hunger, der immer größer wird, der gestillt wird, aber dann wird der Hunger noch größer. und noch größer, nach Gott, nach ihm, nach Gemeinschaft mit ihm. Und wie gesagt, in Psalm 23 sagt David, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen, ich will dich rühmen, mein Leben lang in deinem Namen die Hände heben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest mir Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Und das ist die Sehnsucht. Man könnte vielleicht denken, ja, David, der war mal wieder was Besonderes. Nein, war er nicht. Sondern diese Sehnsucht Gottes hat Gott selbst nach ihm, diese Sehnsucht hat Gott selbst in unser Herz hineingelegt. Die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und dass wir uns hineingeben in diese Sehnsucht, dass wir Gott suchen und suchen und suchen. Und Gott möchte eben auch dieses Tiefe, dass wir lernen, dass die Tiefe unseres Wesens berührt wird von der Tiefe des Wesens Gottes. Und dass eben dieser Hunger da ist. Und deswegen fand ich so begeisternd auch dieses erste Lied, dieses Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Das Harren ist ja sozusagen der biblische Begriff für Warten. Warten ist vielleicht ein bisschen passiv und heutzutage wartet man und guckt halt in seine WhatsApp und E-Mails und ist mit allem Möglichen beschäftigt. Aber dieses Harren auf Gott ist dieses Gott zu suchen. Gott zu suchen und wieder in seine Gegenwart hineinzugehen. Und ich kann euch nur empfehlen, ich weiß nicht, bei welchem Zeitlevel ihr seid, Gott zu suchen. Zu sagen, okay, morgens hat man vielleicht so eine kurze Zeit mit Gott. Sagen, Gott, ich gebe dir, fangt mit einer Viertelstunde an. Gott, ich gebe dir eine Viertelstunde jeden Tag und sagt, da will ich dich suchen. Die gebe ich nochmal bewusst dir. Und ich garantiere euch, dass diese Zeit schnell mehr wird. Und plötzlich merkt, wie schnell kann eine Stunde vergehen in der Gegenwart Gottes. Und sagen, Gott, ich gebe dir mehr. Wir geben ja so gerne den Zehnten, aber rechnet mal hoch, wie viel 10% eures Tages ist an Gott. Das sind mindestens 2,4 Stunden. Das ist schon ganz schön viel. Und zu sagen, Gott, und ich wachse da hinein, Gott noch mehr zu geben, Gott noch mehr zu suchen in dieser Sehnsucht. Und von Jesus selbst heißt es auch in Markus 1, Vers 35, am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Gegend und betete dort. Jetzt lese ich ein Zitat von eben Martin Schleske aus seinem Buch vor. Wenn wir im Evangelium lesen, dass Jesus in die Stille ging, dann setzte er sich der Gegenwart Gottes aus. Er wartete, dass sein Herz durchflutet wurde von Vertrauen. Er stellte sich der Gegenwart Gottes zur Verfügung und wurde überfließend angereichert von Vertrauen. Gebet ist nicht Erfahrung, sondern Begegnung. Das Eintauchen in das Du Gottes schenkt den Gebetszeiten ihre Innigkeit, Versunkenheit und Mühelosigkeit. Es ist eine liebende Zuneigung, ein müheloses Ruhen im Du Gottes. Diese Art zu beten ist eine liebende Konzentration, die nicht durch Anstrengung, sondern durch Freude entsteht und sie beginnt, wenn dir bewusst wird, dass du im Dasein Gottes verweilst. Da werden die Gedanken langsam und alles wird von Dankbarkeit und Ruhe erfüllt. Jesus sagt dazu ihm, zu dem Schleske, wenn du durch Vertrauen in diese Ruhe kommst, dann betest du wie ich. Lass zu, dass Gott dich mit Vertrauen durchfluten kann. Wenn du dann aufstehst und an deine Arbeit gehst, wird dies nur eine andere Form des Betens sein. Wenn du in diesem Vertrauen Menschen begegnest, werden all deine Begegnungen nur eine Form des Betens sein. Du wirst in allem mit Gott sein, wenn die Stille, die du suchst, Vertrauen ist. Das ist alles, was Beten bedeutet. Steh auf und lebe in diesem Vertrauen. Es ist schlicht die Zeit, in der sich Vertrauen in uns sammeln kann. Ist dies geschehen, wird alles eine Form des Betens sein. Unser Vertrauen wird die Geschehnisse im Inneren und Äußeren zu Gott hinwenden. Das Gott zugewandte Leben ist Beten. Jesus, und wir wollen neu und vertieft von dir diese Art des Betens lernen. Nicht, wo wir denken, oh, ich müsste ja oder ich mache nicht genug, sondern dieses Aussetzen sich dem Aussetzen deiner Gegenwart, sich der Gegenwart des Vaters aussetzen und wo du unser Herz mit Vertrauen füllst und wo wir dann sehen, was wir auch an diesem Tag tun sollen, zu wem wir sprechen sollen, wo wir Hände auflegen dürfen, wo dein Reich gebaut wird. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du etwas Neues in unseren Herzen machst, dass du uns diese Intensität des Betens lehrst und dass wir wissen dürfen, wie du sagst, Jesus, in den Abschiedsreden, dass wir alles bitten dürfen und der Vater wird es tun. Ich danke, dass du der Allmächtige und der Starke bist, dass du Gott und König bist und dass du etwas veränderst in unserem Leben, dass du etwas veränderst in der Region hier, dass du etwas veränderst in Frankfurt, dass wir wissen dürfen, dass du der allmächtige Gott bist. Und wir wollen dieses Leben leben, dieses Leben eines Lebens des Gebets und ohne Unterlass zu beten. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der heute auch hier ist, da hineinführen wirst, in diese Dimension der Kraft in deiner Gegenwart sein zu dürfen und zu wissen, dass deine Gegenwart nicht von uns weggeht, sondern dass deine Gegenwart, dass deine Herrlichkeit, dass dein Angesicht über uns leuchtet. Amen.